You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Korax und beim Pi-Radio, in denen wir uns heute damit auseinandersetzen wollen, wie die AfD kritische Journalisten mit Klagen überzieht. Außerdem wollen wir auf mehrere Veranstaltungen hinweisen, auf die antirassistischen Bildungswochen hier in Halle und auf Veranstaltungen im Zuge des Frauenkampftags. Und zuletzt wollen wir euch dazu aufrufen, am kommenden Samstag nach Dessau zu fahren und dort gegen Nazis zu demonstrieren. Los geht's!
Wer im Internet die Adresse afdimbundestag.de eingibt, kommt nicht auf eine Seite der AfD. Stattdessen gelangt man zu der Website des antifaschistischen Magazins Der Rechte Rand. Das Magazin hatte sich im vergangenen Jahr kurz vor der Bundestagswahl diese Domain gesichert. Seit fast 30 Jahren schon veröffentlicht das Magazin Recherchen zu der rechten Szene, zu rechten Parteien, Kameradschaften und deren Entwicklungen. Mit der Gründung der AfD im Februar 2013 lenkte der Rechte Rand seinen Fokus verstärkt auf eine kritische Berichterstattung über die AfD. In Recherchen klärt das Magazin über Aktivitäten und Entwicklungen der Partei auf und weist auf Zusammenhänge zwischen Parteimitgliedern und der extrem rechten Szene hin. Dafür wird das Magazin nun von der AfD angezeigt. Vergangene Woche hat die AfD dem Magazin Der Rechte Rand mit Anklage gedroht. Der Rechtsanwalt Alexander Hoffmann ist der formal inhaltliche Verantwortliche für das Magazin. Er erklärt, was hinter dieser Drohung der AfD steckt.
Also die AfD hat den rechten Rand aufgefordert, diese Internetseite nicht mehr zu benutzen, die Domain, und einer Löschung der Domain zuzustimmen und hat dafür eine Frist bis zum 5. März gesetzt. Der rechte Rand hat gegenüber der AfD erklärt, dass er dieser Forderung nicht nachkommen wird. Nun wird die AfD entscheiden müssen, ob sie hier eine Klage führt.
Die AfD begründet ihre Anklagedrohung mit einer sogenannten unrechtsmäßigen Namensnutzung. Durch die Nutzung des Namens AfD in der Internetadresse afdimbundestag.de würde eine Zuordnungsverwirrung eintreten. Es wäre also nicht mehr klar ersichtlich, wer der Inhaber der Seite sei. Dadurch würden die schutzwürdigen Interessen des Namensträgers verletzt werden. So die Begründung der Anklagedrohung gegenüber dem Magazin Der Rechte Rand.
Im Fall, den wir hier vorliegen haben, ist es aber ja so, dass eine Täuschung eigentlich ausgeschlossen ist. Die Domain heißt AfD im Bundestag und es ist eindeutig auf den ersten Blick zu sehen, dass es eine Seite des Magazins Der Rechte Rand, also eines antifaschistischen Magazines ist. Und diese berichtet in großem Umfang über die Tätigkeiten der AfD im Bundestag. Und deswegen halten wir es für zulässig, dass man unter dem Namen AfD im Bundestag über Aktivitäten der AfD im Bundestag auch berichtet und ihn insoweit verwendet. Die AfD ist der Meinung, jegliche Nutzung des Namens AfD in einem Domainname wäre verboten.
Dass die AfD versucht, kritischen Journalismus zu unterbinden, das ist nichts Neues. Im April vergangenen Jahres unterlag der Blogger Nathan Mattes vor dem Kölner Landgericht in einem ähnlichen Namensstreit gegen die AfD. Der politische Blogger benutzte die Domain wirsindafd.de.
Die Seite ist eine Sammlung von Zitaten und Aussagen von AfD-Politikerinnen und AfD-Politikern, unkommentiert und mit einer Quelle versehen. Und sie soll so ein bisschen die Menschenverachtung, die die AfD mittlerweile leider in den Bundestag gebracht hat, gesammelt darstellt.
Das Landgericht in Köln hat der AfD in ihrer Klage gegen Nathan Mattes recht gegeben. Der Blogger wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und er wurde dazu aufgefordert, die Domain wirsindafd.de zu löschen. Auch in diesem Urteil wurde mit der sogenannten Zuordnungsverwirrung argumentiert. Die Webseite würde den Anschein erwecken, von der AfD selber betreut zu werden und somit den Internetnutzer täuschen. Auch würde sie gegen den eigentlichen Namensinhaber, also der AfD, Propaganda machen, so die Begründung des Gerichts. Im Impressum jedoch ist der Name des Betreibers, Nathan Mattes, klar einsehbar. Nur so konnte ihn ja die Unterlassungsklage erreichen. Der plant jetzt in Berufung zu gehen und durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hat er auch die finanziellen Mittel dazu. Aus diesem gewonnenen Rechtsstreit hat die AfD nun wohl genug Selbstbewusstsein gewonnen, um weitere Namensnennungen anzuzeigen. Das zeigt die Anklagedrohung gegen die Seite von dem Magazin Der Rechte Rand. In dem Fall der Klagedrohung gegen das Magazin Der Rechte Rand, wie auch gegen den Blogger Nathan Mattes, wurde die AfD von der Anwaltskanzlei Höcker vertreten. Die ist bereits dafür bekannt, die AfD zu unterstützen.
Die Kanzlei Höcker ist relativ bekannt und hat schon Prominente auch vertreten. Das heißt zweierlei. Das heißt einmal, dass die AfD als Partei wirklich gewillt ist, sich einen profilierten, guten Medienanwalt zu nehmen. Und es zeigt auf der anderen Seite, dass es eben auch profilierte Anwälte gibt. Und das sieht man auch an anderen Äußerungen des Rechtsanwalts Höcker selbst, dass es eben Anwälte gibt, die selbst auch in Teilen mit dem Rechtspopulismus der AfD übereinstimmen und diese Aufträge dann gerne übernehmen.
Der Inhaber der Anwaltskanzlei, Ralf Höcker, besitzt auch ein CDU-Parteibuch. In Talkshows wie Hart aber fair tritt er mit rechtskonservativen Meinungen zur Flüchtlingspolitik auf. Ralf Höcker ist ein Anwalt, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, Journalisten und Journalistinnen auf die Finger zu schauen, wie er in einem Beitrag von Deutschlandfunk zitiert wird. Seine Anwaltskanzlei vertritt die AfD in ihren Versuchen, eine kritische Gegenöffentlichkeit gegen sie selbst zu unterbinden. Die Verbindung scheint zu passen. Doch was bedeuten solche Klagen bzw. Anklagedrohungen für einen antifaschistischen, kritischen Journalismus?
Also das bedeutet, dass die AfD einfach versucht, auf allen möglichen Wegen eine korrekte Berichterstattung über sie schwerer zu machen und zu verhindern. Das passt ja auch zu vielen anderen Klagen, die von AfD-Mitgliedern gegen Äußerungen von Kritikern erhoben werden. Das bedeutet auf der anderen Seite, denke ich, einen Ansporn für Journalisten und für Antifaschistinnen, dass man eben noch präziser, noch genauer berichtet. Und es bedeutet eben auch, dass man sich gegen solche Übergriffe zur Wehr setzt. Ich gehe davon aus, dass der Rechte Rand in dieser Streitsache sehr viel Unterstützung erfahren wird. Und wenn das Ergebnis der Auseinandersetzung ist, dass viele tausend Menschen sich mit der Berichterstattung des Magazins Der Rechte Rand auseinandersetzen, teilen, weiterhin Interesse daran zeigen, dann werden wir diesen Angriff, glaube ich, in einen politischen Sieg verwandeln.
Das meint der Anwalt und Betreiber des Magazins Der Rechte Rand, Alexander Hoffmann, über die Anklagedrohung der AfD. Das antifaschistische Magazin, wie auch der Blogger Nathan Mattes, wehren sich gegen die Versuche der AfD, ihre journalistische Arbeit einzuschränken. Trotz der Unterlassungsklage der AfD betreibt Nathan Mattes weiterhin den Blog wirsindafd.de. Und auch das Magazin Der Rechte Rand wird sich weiterhin kritisch mit der AfD auseinandersetzen. Die AfD muss sich wohl daran gewöhnen, mit unbequemer und störender Berichterstattung umzugehen. In diesem Sinn schließt sich auch unsere Antifa-News-Redaktion dem auf Twitter kursierenden Hashtag an, Hashtag wir unterlassen nicht.
Rassismus ist eine wirkmächtige Ideologie, die für viele Betroffene den Alltag bestimmt. Jede emanzipatorische Gesellschaftskritik muss sich deshalb auch mit einer Kritik des Rassismus auseinandersetzen. Mehrere Möglichkeiten, diese Auseinandersetzung zu führen, wird es in den kommenden 2 Wochen hier in Halle geben, bei den Bildungswochen gegen Rassismus.
Die Bildungswochen gibt es dieses Jahr zum 7. Mal in Halle. 7 Jahre organisieren wir die hier für unsere Stadt, in unserer Stadt. Und sie stehen in Verbindung zu dem Internationalen Tag gegen Rassismus, dem 21. März, den es bereits seit 1966 gibt. Der ist im Zusammenhang mit Aufständen, erst friedlichen Demonstrationen in Südafrika 1960. Darauf beruft er sich, auf diesen 21. März, und dann hat die UNESCO, die UN, diesen Tag als internationalen weltweiten Tag gegen Rassismus aufgerufen. Und in Deutschland gibt es seit vielen Jahren und auch schon länger, als wir das in Halle machen, die Wochen gegen Rassismus, die bundesweit organisiert werden. Wir in Halle haben uns da irgendwie nie so richtig beteiligt. Wir wollten das immer, aber nicht auf die Reihe gekriegt. Losgegangen ist es ganz konkret mit dem Protest gegen den Laden Thor Steiner, damals am oberen Boulevard, der uns alle bewegt hat in Halle, das Bündnis bewegt hat. Und da war die Idee in der Arbeitsgruppe Aktion Ladenschluss, die es damals gab, hauptsächlich ehrenamtliche Leute, Vertreter von Organisationen, doch diese Woche zu nutzen, diesen Tag zu nutzen, um auf den Laden aufmerksam zu machen. der rassistische Gedanken und Produkte vertreibt und gleichzeitig dem Bildung gegenüberzusetzen. Das war der Ursprung vor 7 Jahren.
Ja, das sagt einer der Organisatoren der sogenannten Bildungswochen gegen Rassismus. Die finden in Halle einmal im Jahr statt und immer im März. Und was ist jetzt für ein Monat? Richtig, März. Am Freitag geht's da los mit einem Themenschwerpunkt. Und der heißt Solidarität.
Wir haben ganz verschiedene Formate. Grundsätzlich gibt es Vorträge, Podiumsdiskussionen. Es gibt aber auch einen Stadtrundgang, Amnesty International. Ja, die bieten was an, wo man an verschiedene Stellen in Halle geht und da dann sozusagen auf historischen Spuren wandelt. Es gibt aber auch eine Lesung aus dem Briefwechsel von Sophie Scholl mit Fritz Hartnagel. Es wird aber auch Workshops geben zum Thema, wie kann ich antirassistisch agieren? Welche Mechanismen sind da erfolgsversprechend? Genau, also es ist von allem was dabei, würde ich sagen. Los geht's am Freitag, den 9.3. um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Da ist eine Eröffnungsveranstaltung und da wird für große und kleine Menschen was geboten, ein paar Mitmachaktionen, es gibt eine Kinderbaustelle. Wir bedrucken aber auch Beutel mit Siebdruck, wo ein Motiv zum Thema Solidarität draufkommt. Und direkt am Samstag ist eine spannende Forum-Theater-Aufführung, Hakim und Anna, das gab es auch schon im letzten Jahr, wo es darum geht, sich mal zu fragen, wie kann ich Alltagsrassismus begegnen, was kann ich da tun, wenn ich zum Beispiel so Stammtischparolen höre, genau, sowas zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch noch andere Sachen, wie beispielsweise einen Vortrag zum europäischen Grenzregime. Der Untertitel lautet Externalisierung der Verantwortung. Ja, also was macht die EU-Außenpolitik zum Thema Flucht? Welche Konsequenzen hat das für Menschen, die nach Europa kommen möchten? Welche Konsequenzen hat das für die Regionen, in denen sozusagen Grenzübertritte passieren? Und genau, was macht das auch für ein Bild von der EU? Ja, was für ein Verständnis von Menschenrechten haben wir? Und wie sieht unsere Solidarität mit den Menschen aus, die an unseren Außengrenzen sterben?
Organisiert werden die Bildungswochen vom Bündnis Halle gegen Rechts. Das sind Dutzende Vereine, also zivilgesellschaftliche Vereine vor allem. Sie finden statt vom heutigen Freitag bis zum 24. März. Das sind 2 Wochen, was man sich für Impulse verhofft. Beim Blick auf die gesellschaftliche Lage, darüber hören wir Daniel Brandhoff, dem Koordinator oder einem der Koordinatoren der Bildungswochen.
Ja, man kann sich angesichts der Situation, die wir zum Thema Rassismus in den letzten Jahren erleben, eine Verschärfung würde ich da wirklich leider feststellen müssen, fragen, was kann da Bildung leisten, was kann da eine Woche leisten? Unsere Idee ist es, in dieser Woche Aufmerksamkeit zu erregen auf das Thema Rassismus in allen seinen Facetten, den offenen, gewalttätigen Rassismus, den strukturellen Rassismus in Institutionen, aber auch den Alltagsrassismus, den wir überall beobachten können, bis hin zu den rassistischen Äußerungen oder Strukturen innerhalb von Parteien. Darauf wollen wir Aufmerksamkeit, Diskussion lenken und dazu anregen, sich nicht nur in dieser Woche, sondern das ganze Jahr über zu engagieren. Mit einer Woche Bildung lassen sich keine rassistische Gedankenstrukturen vertreiben, umändern. Ich würde sagen, die Zielgruppe sind Leute, die schon engagiert sind, mit neuen Themen, mit neuen Formaten, mit neuen Anregungen zu stärken und Leute, die vielleicht noch nicht so stark engagiert sind, aber interessiert sind oder über die Ereignisse einfach aufmerksam geworden sind auf das Thema Rassismus und sich dafür mehr interessieren, bietet die Woche einfach die Gelegenheit, sich mit den Themen in Beziehung zu setzen und das eben über auch lockere Formate wie Film oder Theater erstmalig mit dem Thema vielleicht sich auseinanderzusetzen. Und uns ist es auch wichtig in den letzten Jahren, dass wir nicht nur im Zentrum sind und an den bekannten Veranstaltungsorten, sondern in die Stadtteile gehen. Und auch das wird es wieder geben. Und da Formate eben auch wie ein Fußballturnier oder eher so eine Art Stadtteil-Toleranzfest sind wichtige Elemente, die auch neue Leute erreichen. Und wir haben integriert auch den Tag der Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage. Auch da die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, die ja divers sind, sollen mit Bestandteil der Bildungswochen sein und mit erreicht werden.
Es sind Dutzende Veranstaltungen, die im Zuge der Bildungswochen stattfinden, die am morgigen Freitag beginnen. Eine, die ich mal hervorheben möchte, findet in der kommenden Woche statt am Freitag, wird organisiert von der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt. Und da stellt sich die Frage zum Beispiel, wie kann denn Solidarität mit Betroffenen rassistischer Gewalt aussehen? Wie ist da der Anspruch und wie ist die Wirklichkeit? Und Es werden einige Podiumsgäste diskutieren, zum Beispiel Ibrahim Aslan, sein Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln von 1992. Es gibt einen Vertreter der Gruppe Kaffee International aus Meersburg. Es gibt Betroffene rassistischer Gewalt aus Sachsen-Anhalt und auch Antje Arndt, eine Vertreterin der mobilen Beratung für Opferrechte und rassistischer Gewalt in Sachsen-Anhalt, wird mit auf dem Podium sein am nächsten Freitag. Das findet dann ab 18.30 Uhr statt. Das ist nur einer von vielen Hinweisen. Bildungswochen.de ist da die richtige Adresse.
Ihr hört hier die Antifa-News an diesem 8. März 2018 und es sollte bekannt sein, der 8. März, das ist der Weltfrauenkampftag. Zum Kämpfen gehört Streiten und Diskutieren dazu und das hat sich eine Veranstaltungsreihe zur Maßgabe gemacht, die ab heute in Leipzig beginnt. Querschnitt Feminismus ist der Titel von dieser Reihe, die von mehreren linken Gruppen in Leipzig organisiert wird. Und wenn es um Streiten und Diskutieren und um das Geschlechterverhältnis geht, dann ist ein kritischer Blick auch auf linke Gruppen durchaus angebracht. Lisa wirft einen Blick auf zwei Workshops, die sich genau damit auseinandersetzen.
Über Unsicherheiten, patriarchale Denkverhältnisse und Erklärbären. Thesen zum Verhältnis von Frauen- und Theoriearbeit. Dazu referiert Maria am Samstag in Leipzig. Und bevor wir in die Details gehen, erstmal, was ist ein Erklärbär?
Naja, Erklärbären sind wahrscheinlich ein Phänomen, das viele kennen, wenn sie es vielleicht auch noch nicht so ganz bewusst wahrgenommen haben, sind eben vor allem Männer, die großen Gefallen daran haben, anderen Leuten Sachen zu erklären, die sie vielleicht zum Teil sogar schon auch wissen oder nach denen sie vielleicht auch nicht unbedingt gefragt haben, dass sie die erklärt bekommen.
Ja, diese Erklärbären kennt Maria auch aus dem eigenen Verband der linken Jugendorganisation Die Falken. Hier sieht sie oft, dass Frauen bei Diskussionen seltener mitreden, weniger Vorträge als Männer halten und sich insgesamt seltener aufs Podium stellen. Maria und ihre MitstreiterInnen haben versucht, dieses Problem zum Beispiel mit quotierten Redelisten anzugehen. Das bedeutet, hat in einer Diskussion zuletzt ein Mann gesprochen, kommt bevorzugt als nächstes eine Frau dran. Auch wenn sich Männer vielleicht schon früher gemeldet haben. Das ging Maria aber nicht weit genug, denn aus ihrer Sicht liegt das Problem viel tiefer. Und sie hat zusammen mit anderen Genossinnen ein Thesenpapier zu weiblicher Streitkultur geschrieben.
Also was bei uns im Thesenpapier eine ganz große Rolle spielt, ist eben der Knackpunkt weibliche Sozialisation, wo wir sagen würden, dass ein ganz großer Faktor darin ist, dass Mädchen eben nicht für sich oder zur Autonomie erzogen werden, sondern eben dafür für andere zu sein. Und dass dem zufolge in auch theoretischen Diskussionen, auch in politischen Zusammenhängen ganz großer Wert darauf gelegt wird, dass man anderen Leuten nicht auf die Füße tritt, dass die einen nach wie vor mögen und dass demzufolge auch in politischen Diskussionen immer das Soziale einer Situation ganz stark im Vordergrund steht und so der eigene Bezug zum Gegenstand dadurch sehr stark in den Hintergrund tritt.
Frauen werden also dazu erzogen, Streit zu vermeiden, findet Maria von den Falken. Da stellt sich aber schon die Frage, warum wir Frauen überhaupt streiten sollen. Könnten nicht die Typen und Erklärbären in der linken Szene von ihrer Streitkultur runterkommen und wir alle ein bisschen harmonischer miteinander umgehen?
Ich glaube, Frauen, auch wenn das erstmal unangenehm ist und uns, glaube ich, auch eine gewisse Härte abverlangt, würde ich sagen, dass es trotzdem notwendig ist, dass wir lernen müssen, uns durchzusetzen und auch gegen Widerstände agieren zu können, weil, also ich weiß nicht, gerade wenn man jetzt nochmal über das Erstarken der Rechten nachdenkt und wie sich gerade auch wieder Abtreibungsgegnerinnen beispielsweise formieren, das sind ja auch gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, in denen wir unsere Meinung irgendwie kundtun müssen und da wird keiner darauf achten, der nicht gerade aus dem linken Zusammenhang kommt, dass wir uns als Frauen gut artikulieren können, sondern da müssen wir auch einfach auf den Tisch hauen können, wenn gegen unsere Interessen vorgegangen wird. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die muss man nicht ständig auspacken. Also gerade wenn man in solidarischen Zusammenhängen ist, muss man ja auch einfach nicht einen Streit als Selbstzweck irgendwie führen. Aber ich finde, wenn er notwendig ist, müssen wir schon in der Lage sein, uns durchzusetzen, weil sonst wird das zu unserem Nachteil.
Frauen sollten also lernen, auch mal auf den Tisch zu hauen, findet Maria von den Falken, und sich zu Wort zu melden. Wie wir das lernen können, auch dazu haben sich Maria und ihre MitstreiterInnen Gedanken gemacht.
Einmal geht uns erstmal ganz klar darum, dass wir uns gegenseitig halt ermutigen wollen, dass wir Theoriearbeit machen und dass gerade auch nochmal bei Frauen, also das ist ein zweiter Knackpunkt, der auch auftaucht in dem Thesenpapier, dass Frauen sich halt auch einfach ziemlich wenig zutrauen zum Teil, dass wir zumindest das irgendwie versuchen auszuhebeln, indem wir uns gegenseitig bestärken und vielleicht auch noch ein zweites Mal nachfragen, wenn wir gerne möchten, dass jemand einen Workshop oder einen Vortrag hält, dass wir irgendwie ein bisschen Frauennetzwerke bilden, damit wir uns auch gegenseitig anfragen können, dass also die Frauen, die auch schon sich halt Gedanken machen zu bestimmten Themen, dass die dann auch wirklich einen Ort bekommen, um darüber zu sprechen und dass wir uns das als Frauen auch gegenseitig ermöglichen.
Und ein guter Anfang, um als Frau besser streiten zu lernen, ist natürlich die Querschnittfeminismusreihe, die am Wochenende in Leipzig stattfindet. Hier bieten Maria und ihre Genossinnen von den Falken gleich mehrere Workshops zum Thema. Morgen Vormittag können sich erstmal Männer darüber Gedanken machen, beim Workshop Männlichkeit und Theoriearbeit von 11 bis 13.30 Uhr im Conne Island. Am Nachmittag tragen Elena und Lisa dann ihre Thesen zum Verhältnis von Frauen und Aggressionen vor. Das Ganze unter dem Titel »Wieder die Friedhofsruhe« oder »Warum wir eine weibliche Streitkultur brauchen«. Dieser Workshop beginnt um 15 Uhr und findet im Café des Conne Island statt. Und am Samstag geht es dann endlich um die Erklärbären. Der Workshop zu Frauen- und Theoriearbeit findet um 15 Uhr statt im Linksnet.
Und das ist nur ein Workshop von ganz vielen Veranstaltungen, die im Zuge des Frauenkampftages in Leipzig stattfinden. Von Donnerstag bis Samstag geht da ja eine recht umfangreiche Veranstaltungsreihe, die da von recht vielen linken Gruppen organisiert wird in Leipzig. Und falls ihr euch das ganze Programm angucken wollt, dann könnt ihr das machen auf dem Blog feministischerkampftag.blogsport.eu.
Zum mittlerweile 13. Mal wollen Neonazis am 10. und 17. März in Dessau die Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg umdeuten, um aus deutschen Tätern Opfer zu machen. Jedes einzelne Mal konnten sie mehr oder weniger gestört demonstrieren. Eine antifaschistische Intervention ist deshalb zwingend notwendig. Am 10. und 17. März in Dessau auf die Straße. Den Nazischweinen keinen Meter. Blockieren, sabotieren, verhindern. Mehr Infos unter facebook.com/directactioncrew161 oder unter dessauernazifrei.wordpress.com. La, 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 la.
Es gibt viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten, sich zu betätigen. Das hat mal wieder gezeigt, sich hier in den Antifa-News, die ihr an jedem Donnerstag hören könnt im tagesaktuellen Programm von Radio Kurax. Morgens und mittags jeweils in der Übernahme auch beim Pi-Radio und bei Frapo und bei Radio Slupfort. Das waren soweit die Antifa-News für diese Woche. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder.